verreist und ich lobe wieder. Das ist doch schön. Es wirkt auch echter als in vielen anderen vergleichbaren Formaten, finde ich.
Und dann habe ich wirklich ganz lange überlegt, kann ich das Spiel brechen? Und habe dann mit gewissen Regellücken es geschafft, irgendwie.
Jawohl.
Das heißt, die Folge kommt ja schon vorher raus und alle sind schon gespoilert. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit der Leon und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer die wunderbare Elea Brandt. Hallo!
Hallo!
Elea, wir haben ein bisschen was zum Feiern, denn nachdem wir schon in der iTunes-Kategorie Hobby in Deutschland auf Platz 5 waren, haben wir es letzte Woche geschafft, auch in der Schweiz bis auf Platz 5 aufzusteigen.
Yeah!
Niemand weiß, wie wir das geschafft haben. Aber wir haben es geschafft. Wir freuen uns. Danke und liebe Grüße an unsere Schweizer ZuhörerInnen.
Dankeschön.
Und wir feiern das natürlich gleich mit ganz was Feinem, was wir wieder bekommen haben als Rezensionsexemplar. Und zwar den Aim Boost von Triebwerk Geschmacksrichtung Eistee Peach. Das Motto, purer Geschmack. Langanhaltender Boost.
Aha.
Wollen wir doch mal gucken, ob das so funktioniert.
Jo.
Das ist wie immer ein pulverförmiges Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, man nimmt so einen Shaker, der wurde uns auch mitgeschickt, auch dafür vielen Dank, füllt 500 Milliliter Wasser rein, 10 Gramm des Pulvers, dann schüttelt man ordentlich durch. Und dann können wir das doch einfach mal probieren.
Jawohl.
Erstmal riechen, besser gesagt.
Mhm. Also es riecht wirklich total nach Eistee, Pfirsich-Eistee.
Jo.
Also ich glaube, wenn, also es könnte jetzt genauso gut, keine Ahnung, der Lipton-Eistee sein oder irgend sowas vom Geruch her.
Dann kosten wir mal. Schmeckt sehr Eistee, ja.
Wow, und sehr süß. Wow. Okay, das stimmt tatsächlich, ist echt süß. Und das ist halt wirklich diese, so eine Süßstoffsüße. Das merkt man. Also man sollte da echt ein bisschen gucken mit der Dosierung, glaube ich, dass das gut passt.
Ich habe es bei dir sogar schon ein bisschen schwächer gemacht.
Genau.
Ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, man liest das und hört es auch immer wieder. Für die meisten ist die Originaldosierung zu süß. Es ist immer besser, noch ein bisschen mehr Wasser reinzumachen, wie
ja.
Ich zum Beispiel.
Das Problem ist nur, dass ich hier jetzt nur so einen Cocktail-Shaker habe. In den geht halt nur so 500 Milliliter ungefähr rein. Und deswegen konnte ich es jetzt, das ist ja eigentlich die Dosis, die man nehmen soll. Das heißt, wir haben ein bisschen weniger Pulver rein und mehr Wasser ging jetzt schlecht. Aber man könnte es noch ein bisschen aufgießen einfach. Aber man kann es trotzdem trinken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, mir zieht jetzt irgendwie alles bis zum Magen zusammen. Aber es ist schon sehr süß.
Ich schmecke auch, was du meinst, diesen leichten Süßstoffgeschmack. Aber ich habe das Gefühl, er wird immer im Abgang ein bisschen überlagert von so einer gewissen Schärfe. Weil auch ein bisschen Pfeffer da drin sein soll.
Ah, okay, merke ich jetzt gerade nicht so. Aber das schmeckt auf jeden Fall sehr Eistee-mäßig. Also halt wie süßer Eistee.
Der Gaming Booster ist, so wie ich das in meiner Recherche gesehen habe, einer der stärksten im Markt. Denn er enthält mächtige 247 Milligramm Koffein und noch allerlei Vitamine und Wirkstoffe, die teilweise sogar 100% des Tagesbedarfs decken.
Oha.
Also wir haben schon so ein bisschen gesund gelebt.
Ja, vor allem was das Koffein angeht.
Und wie bei der Konkurrenz wird auch hier mit einem deutlichen Mehrwert geworben. Allein schon bei der Beschreibung der Inhaltsstoffe auf der Webseite finde ich zum Beispiel 9-mal unterstützt XY und 5-mal erhöht XY.
Das ist ja fast wie beim Rollenspiel.
Und meine Highlights sind ja tatsächlich wirkt gegen Hautunreinheiten. Das wird so und in ähnlicher Form gleich 3-mal geschrieben und unterstützt den Gewichtsverlust.
Interessant. Also das mit den Hautunreinheiten funktioniert auch, wenn ich es trinke oder muss ich mich dazu irgendwie drin baden?
Nein, das sind die einzelnen Wirkstoffe und denen wird dieser Mehrwert zugeschrieben.
Ah ja.
Also quasi wirklich was ganz Gesundes hier. Also wirklich ein kleiner Zaubertrank, aber wir haben ja schon in der letzten Spin-off-Folge über Werbung und PR darüber gesprochen, dass solches Herumgeflexe mit den ganzen Wirkstoffen gerade in der Gaming-Szene ja zum guten Ton gehört. Laut Hersteller reicht dann so eine Portion für 4 bis 6 Stunden puren Fokus. So lange wird nachher unsere Aufnahmezeit, also roh geschnitten, wird es ein bisschen kürzer. Also schauen wir mal, ob wir durchhalten. Der Preis liegt aktuell bei 29,99 Euro für je 400 Gramm pro Packung. Das macht 40 Portionen und damit knapp ungefähr 75 Cent pro Portion, was so im Bereich von billigen Energy-Drinks aus dem Supermarkt liegt. Und man hat halt keinen Pfand, also das ist schon vom Vorteil. Und da Triebwerk ein eigenes Affiliate-Programm mit Umsatzbeteiligung anbietet, auch für kleinere Streamerinnen und Instagramerinnen und so weiter, findet man mit wenig Suche in den sozialen Medien auch ein paar Rabattcodes, wo es ein bisschen billiger ist.
Cool.
Also, wir sind jetzt gut gestärkt und kommen zu meiner Lieblingskategorie neben der Medienschau, nämlich dem Ask Me Anything.
Jawohl.
Und wir starten einfach mal ganz lockerflockig rein mit einer richtig nerdigen Frage, rückbeziehend auf die letzte Folge, denn die Jasmin hat quasi sich diese Frage als Ask Me Anything gewünscht, nämlich, welches ist die beste Action-Szene in einer TV-Serie?
Also ich nehme an, TV-Serie involviert auch Streaming-Serien, oder? Weil
genau.
Sonst wird es echt schwierig. Also ich finde generell die Frage nach Serie total schwer. Bei Filmen, glaube ich, hätte ich mich leichter getan.
Das ist ja die Schwierigkeit.
Aber das ist die Schwierigkeit natürlich, genau. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch die erste Frage, wo ich mal wirklich so ganz grob passen muss, weil mir aufgefallen ist, ich habe so ein bisschen überlegt, ich glaube, dass Action-Szenen mir einfach unglaublich selten im Gedächtnis bleiben. Also ich habe da nicht so den Blick dafür. Ich bin jetzt auch nicht so der Riesenfan von irgendwie tollen Choreografien oder so. Das holt mich irgendwie nicht so richtig ab. Das Einzige, was mir bei dem in dem Zusammenhang aufgefallen ist, was ich tatsächlich mag, ist, wenn Schwertkampfszenen gut choreografiert sind und auch einigermaßen, sagen wir mal, stimmig choreografiert sind. Und da fand ich die Witcher-Serie eigentlich ganz schön zum Anschauen. Wie realistisch die Choreografie ist, das kann man sich jetzt, glaube ich, noch mal so ein bisschen... Ja, ist so eine andere Geschichte, aber es sieht auf jeden Fall irgendwie cool aus und es wirkt auch echter als in vielen anderen vergleichbaren Formaten, finde ich.
Als ich diese Frage damals von der Jasmin bekommen habe, hat bei mir das große Denken eingesetzt. Das allererste, was mir auf der Zunge lag, war irgendeine Szene aus Daredevil. Die haben schon sehr gute Kampfchoreografien für ihre Serie gehabt. Was tatsächlich mich aber mehr ein bisschen so getoucht hat, war eine Szene aus Tschernobyl. Das ist jetzt keine echte Action-Szene, obwohl sie sehr dramatisch ist, weil jetzt nicht jemand gegen jemand anderen kämpft, sondern weil man quasi gegen die Zeit kämpft. Und zwar, das ist in der vierten Folge, wo die Liquidatoren versuchen, mit der puren Schaufel und Muskelkraft den radioaktiven Schrott vom Dach des Reaktors runterzuschaufeln. Und die haben dann nur 90 Sekunden Zeit, weil danach ist die Strahlenbelastung zu hoch. Und das ist so ein durchgehender One-Shot. Und es ist, wow. Mhm. Im Hintergrund kommt dann dieses Geigerzählergeräusch und da stehen die Haare zu Berge. Das ist echt gut gemacht.
Klingt gut, ja.
Die beiden Szenen werde ich euch in die Shownotes packen. Dann könnt ihr sie selber mal angucken.
Cool. Okay, dann habe ich noch eine Ask Me Anything-Frage. Die ist auch gar nicht so einfach. Und zwar hat die Nina die geschickt. Vielen Dank dafür. Und zwar wollte Nina wissen, wir sind ja beide mehr oder weniger queer, mehr oder weniger feministisch, also ich mehr, du weniger. Steht da so, das habe ich mir nicht ausgedacht. Und die Frage ist jetzt, warum wir uns eigentlich dann nicht auch, wie jetzt zum Beispiel Nerdist Your Hobby oder Gender Swapped, als feministischer und oder queerer Podcast vermarkten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde tatsächlich sagen, weil wenn du dir dieses Label aufdrückst, dass du eine gewisse Erwartungshaltung bei den HörerInnen wächst, dann würde es gleich heißen, ja, ihr gebt euch dieses Label, aber dann sagt Philipp irgendwelche blöden Sprüche und ihr seid voll fake. Will ich nicht. Ich möchte keine falschen Erwartungen wecken. Also das ist bei uns immer so ein bisschen unterschwellig. Ne? Wir sind uns beide für Feminismus einsetzen und für queere Themen. Aber ich möchte keine falschen Erwartungen wecken. Das ist so mein Standpunkt.
Ja, ich würde auch sagen, also ich finde es total toll, dass es diese Formate gibt. Sind auch beides, also tolle Podcasts, gar keine Frage. Ich glaube aber, es ist wichtig, dass sich das aus sich heraus entwickelt. Also, dass man nicht hingeht und sagt, bam, wir machen jetzt einen queeren Podcast, damit wir irgendwie woke rüberkommen oder so. Ich glaube, das muss einfach passen, das muss stimmen. Man muss das Gefühl haben, das ist das Thema, das mir jetzt gerade irgendwie wichtig ist, am Herzen liegt und so weiter. Und du hast ursprünglich halt ja diesen Podcast einfach als Nerdkultur-Podcast begonnen und wir machen jetzt so weiter und wir bringen unsere Themen ein, wie es gerade eben gut zu uns passt und wie wir uns irgendwie damit auch gut auskennen und wohlfühlen und empfehlen dafür die Kolleginnen von Nerdist die Hobby und Gender Swap gerne weiter.
Dann, du hast noch eine Frage.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar geht es da tatsächlich um das, was wir worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben. Wir haben ja unter anderem über Damen Gambit gesprochen, über die Serie. Mhm. Und da hast du unter anderem gemeint, es kommt in der Serie ein bisschen so rüber, dass es im Schach auch viel darum geht, zu wissen, was schon mal gespielt wurde, in welcher Reihenfolge irgendwie die Züge passieren müssen und so weiter und so fort. Und Ruby hat gefragt, ob das nicht eine Kritik ist, die eigentlich auf jedes Brettspiel zutreffen müsste, das auf strategischen Regeln basiert. Und da bist du ja quasi so der Fachmann für Cosims und Ähnliches. Sind nicht irgendwie alle Spiele, die jetzt ohne Zufallselement auskommen, genauso in Anführungszeichen langweilig wie Schach? Oder wie viel Zufall braucht man denn, damit so ein Spiel irgendwie spannend wird?
Das ist eine super gute Frage. Und du hast gesagt, das wäre jetzt die einfachste Frage, die heute kommt. Ja, ich kann da voll mitgehen. Ich glaube, Spiele, die keinen Zufallsfaktor haben, sind alle in gewisser Weise vorhersehbar. Und man weiß irgendwann, wenn ich das mache, macht der Gegner das und dann mache ich das und so weiter und so fort. Schon ganz klein, wenn du Tic-Tac-Toe zum Beispiel spielst oder vier gewinnt, dann weißt du schon, aha, ich muss es so und so machen, dann ist die Chance, dass ich gewinne, so und so hoch.
Genau, das war witzigerweise hier auch das Beispiel mit Tic-Tac-Toe.
Ah, okay. Ist, glaube ich, auch das bekannteste Beispiel. Ja. Und ja, ich glaube, Zufallsfaktoren können den Schwierigkeitsgrad oder die Anforderungen so ein bisschen erhöhen an die Spielenden, einfach weil sie neu reagieren müssen. Wenn du halt immer nur Einsen würfelst, der Gegner wirft immer nur Sechsen beispielsweise, musst du anders spielen, als wenn es keine Zufallsergebnisse gibt und du weißt genau, wenn ich das mache, kann der Gegner genau das so und so machen. Selbst wenn du Zufallsergebnisse hast, sind manche Spiele ja auch so designt, dass es bestimmte Abläufe gibt. Ich habe zum Beispiel jetzt auch in Corona-Zeiten ganz viel Axis and Allies 1942 gespielt. Das ist so eine, sagen wir mal, eine Einsteiger-Cosim, ein ganz bekanntes Brettspiel. Und da sind die Züge gerade am Anfang fast schon vorgegeben.
Wie beim Schach.
Wie beim Schach. Also du kannst natürlich irgendwelche super crazy innovativen Feldzüge ausprobieren, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass irgendwie Russland, die als erste starten, erstmal übelst nur auf Verteidigung bauen, weil sonst ist Moskau weg und die haben quasi schon verloren. Und da ist vielleicht sogar so ein bisschen, für mich war das zumindest so, die Herausforderung mal entgegen dem geplanten Spielverlauf zu spielen. Mhm. Es gibt eine andere Cosim, die habe ich liebend gern gespielt, damals mit Stefan. Ich glaube, wir haben sogar 16 Stunden am Stück gespielt, die war also echt hardcore. Die hieß Blitzkrieg-General. Und da war auch im Prinzip vorgegeben, dass du halbwegs historisch spielst, einfach durch die Regelmechaniken, weil durch die Maginot-Linie kamst du im Prinzip regeltechnisch nicht durch. Also Frankreich, ohne zum Beispiel über Belgien zu gehen, wie es historisch auch war. Und dann habe ich wirklich ganz lange überlegt, kann ich das Spiel brechen? Und habe dann mit gewissen Regellücken es geschafft, irgendwie den geplanten Spielverlauf zu umgehen, hat mich super gefreut und Stefan hat sich super geärgert. Aber das war eigentlich nicht intendiert, wie es eigentlich sein soll. Also ja, ich glaube, Zufallsergebnisse bereichern ein Spiel ungemein. Und wenn es keine Zufallsergebnisse gibt, macht es natürlich trotzdem Spaß. Aber es ist vorhersehbarer.
Ja, würde ich auch.
Also
ich
vielleicht sogar fairer. Ich kann mir das vorstellen, wenn es wirklich nur auf dein Denkvermögen ankommt und ich erinnere mich, wie ich das so am besten mache, anstatt irgendwie, ich muss Glück beim Würfeln haben, beim Tabletop ist es ja meistens so, dass es dann Spiele gewonnen werden durchs Würfeln.
Ja.
Ja, also.
Ja, da glaube ich, kommt es dann wieder ganz stark an, ob du wirklich einfach gegeneinander spielst, wo dann das Glück eben mal auf der einen oder anderen Seite liegen kann, oder ob man irgendwie so kooperative Strategiespiele hat oder so wie jetzt unser Arkham Horror, das wir jetzt viel gespielt haben, wo du im Endeffekt dann halt gegen das Spiel verlierst, wenn du Pech hast, weil zum Beispiel die Begegnungen in einer ungünstigen Reihenfolge kommen oder an ungünstigen Orten auftauchen oder das Deck in der Reihenfolge ist, dass genau die Karten, die du gerade brauchst, nicht ins Spiel kommen und so. Da erhöht es dann halt einfach nur den Schwierigkeitsgrad für alle, ist dann nicht irgendwie unfair verschoben. Aber ich glaube auch, dass so ein gewisses Zufallselement erhöht halt auch den Wiederspielwert, weil du eben nicht das Gefühl hast, ich kann mit Strategie A, B, C einfach problemlos jedes Spiel gewinnen oder so. Und das haben ja die meisten Brettspiele zumindest in einem gewissen Umfang auch mit implementiert, weil du eben Karten ziehen musst oder würfeln musst, wie auch immer. Also ich glaube, das muss schon immer so ganz gut ausgewogen sein, weil wenn zu viel Zufall im Spiel ist, wird es auch frustig, weil dann ist es irgendwann wurscht, was du machst und wie gut du irgendwie taktierst. Wenn du Pech hast, dann scheiterst du einfach an irgendeinem Punkt.
Dann kommen wir mal zu den Themen vor dem Thema. Und wir haben ganz was Aktuelles dabei. Nämlich, wir beide waren ja die JurorInnen des Winter One-Page Contests 2020. Und ich habe meine Bewertung schon mal an den Ingo Greifenklau gegeben. Du hast deine Bewertung schon abgegeben. Und da frage ich doch einfach mal, wie bist du denn bei deinen Bewertungen vorgegangen? Also hast du vielleicht ein bestimmtes System oder hast du mehr so aus dem Bauch heraus entschieden?
Nee, ich habe mir schon so ein bisschen ein Punktesystem zurechtgelegt, einfach um zu vermeiden, dass ich irgendwie zu sehr von bestimmten optischen Sachen oder so beeinflusst werde oder vom Spielsystem, wenn es irgendwie Elemente aus Systemen sind, die ich gut kenne und mag, das kann einen ja dann durchaus ein bisschen beeinflussen. Ich habe bewertet, wie gut orientiert sich die Einsendung an dem Thema, wie originell ist sie, wie spielbar schätze ich das ein, macht's neugierig, das irgendwie mal auszuprobieren und wie ist so insgesamt die Aufbereitung gelungen. Also da geht's da nicht nur ums Layout, sondern auch um die Frage, ist es schön dargestellt, kann ich alles gut lesen, sind die wichtigsten Informationen vorhanden. Genau, und da habe ich dann immer so 1 bis 5 Punkte vergeben und das dann aufsummiert.
Bei mir hätte es maximal 10 Punkte geben können. Ich habe das aufgeteilt in 4 Unterkategorien, die unterschiedlich stark gewichtet waren. Ja, es gab tatsächlich, wenn auch nur ein Bonuspunkt, wenn es wirklich schön aussah. Die meisten Punkte, also die anderen 9, waren aber quasi inhaltlicher Natur. Ja. Also zum Beispiel, wie leicht verstehe ich, worum es da eigentlich geht? Auch ist es komplex oder ist es mehr so einfach hingeschludert? Ich kann zum Beispiel sagen, ohne jetzt genau zu nennen, den höchsten Wert, den ich vergeben habe, war 8,5 von 10 Punkte und der niedrigste Wert war 4 Punkte. Das Niveau war also durchaus gut bis sehr gut in den meisten Fällen.
Also es war nicht so einfach, die Platzierungen zu wählen, finde ich. Gerade so, also oftmals so, dass die ersten Plätze sehr deutlich waren, aber dann so irgendwie im mittleren Bereich war es dann schon schwierig.
Es hat mich tatsächlich ein ganzes Wochenende gekostet, zu überlegen, aber ich spoilere jetzt einfach mal, wer bei mir die ersten Plätze waren.
Da mal los.
Und zwar, bei Verraten und Verkauft ist es The Duchess of St. Michael's Mount, ein von der Graf von Monte Cristo inspiriertes Detektivabenteuer für Private Eye von Kai Dramdani. Bei Im Doppelpack ist es Der ungewollte Sozius. Das ist ein kurzes Aces in Space One-Shot von Cynthia Mattingly für genau 2 SpielerInnen. Das gibt sowohl in Deutsch als auch in Englisch, was ja passt, weil ja Aces in Space auch sowohl in Deutsch als auch in Englisch war. Und bei Im Griff der Seuche habe ich Ein großes Unwohlsein auf den ersten Platz gehievt. Das ist ein USR-Dungeon von Christian Sturke, besser bekannt als Rorschach-Hamster, den man auch wunderbar als Stufe 0 Trichter für Dungeon Crawl Classics spielen kann. Und das Coole ist, dass der Dungeon sozusagen das Innere eines riesigen Tieres, nämlich eines riesen Zyklopenschweinemonsters ist. Und die Gegner sind die Krankheiten, die das Monster befallen haben und dies zu bekämpfen gilt.
Jawohl.
Wie war es bei dir?
Also ich habe tatsächlich alle deine Erstplatzierten auch unter den, also in den Tops platziert. Allerdings haben wir nur eine Überschneidung, nämlich ich habe auch den ungewollten Sozius auf Platz 1 gewählt in der Kategorie Doppelpack und freue mich, dass es in den anderen genauso ging. Ich hatte da ein bisschen Sorge, dass ich einfach aufgrund meiner persönlichen Animositäten da vielleicht etwas beeinflusst bin, was Aces in Space angeht, aber freut mich, dass es andere auch so gesehen haben. Dann habe ich in der Kategorie Verraten und Verkauft Krähenmantel auf Platz 1 gewählt. Das war eine Art Szenarioentwurf für ein mittelalterliches Intrigenspiel. Ich kann mich gerade nicht erinnern, ob es an ein spezielles Setting gekoppelt war. Ich glaube, es war sehr allgemein gehalten mit verschiedenen Parteien, die sich aus unterschiedlichen Gründen miteinander nicht ganz grün sind. Und es bietet im Endeffekt eine gute Basis, um daraus zum Beispiel eine Kampagne entweder mit irgendwie für ein historisch inspiriertes Rollenspiel oder auch für ein beliebiges Fantasy-Szenario zu stricken, das vielleicht auch eher so mittelalterlich angehaucht ist. Das war sprachlich auch sehr schön ausgearbeitet. Das hat mir gut gefallen. Und dann habe ich in der Kategorie Seuche auf den ersten Platz gewählt 10 Tage Krankenhaus von Tim Rauche. Das ist quasi ein Erzählspiel für eine Person, in der man sich selber mit Briefen und Texten einem bestimmten Szenario, nämlich einem längeren Krankenhausaufenthalt widmet. Und es ist sehr düster tatsächlich, also ist jetzt nicht unbedingt ein Wohlfühlabend, wenn man sich damit beschäftigt, aber es war sehr intensiv und sehr immersiv auch schon vom Lesen. Also konnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das hervorragend funktioniert, wenn man sich da mal drauf einlassen möchte.
Da muss ich tatsächlich nochmal spoilern. Das ist bei mir in der Kategorie der zweite Platz. Und zwar ungefähr mit 0,00001 Punkt Abstand zum ersten Platz. Also, wenn ich es hätte machen können, hätte ich, glaube ich, beiden den ersten Platz gegeben. Aber wir mussten ja leider ersten und zweiten nehmen. Aber gerade, weil ich ja als Krankenpfleger auch mit dieser Thematik relaten kann, hat mich das schon wirklich so ein bisschen emotional berührt. Hast du gut gemacht, Tim, aka nur der Tim. Das ist auch ein Bloggerkollege. Veröffentlicht werden alle Ergebnisse und die One-Shots zum Gratis-Rollenspieltag 2021 und der ist am 27. März.
Jawohl.
Das heißt, die Folge kommt ja schon vorher raus und alle sind schon gespoilert.
Naja, aber wir sind ja nicht die einzigen JurorInnen, die mitgewirkt haben, also es kann aber sich natürlich auch noch was ändern.
Aber wir sind die Wichtigsten und deswegen.
Mal gucken, ob unsere FavoritInnen das Rennen machen oder nicht.
Dann habe ich noch eine Frage an die Autorin, so als kleine Vorbereitung auf das Hauptthema nachher. Oder vielleicht ist es sogar besser, nicht eine Frage an die Autorin, sondern eine Frage an die Psychologin. Nämlich bei erwachsenen Animationsfilmen und Serien, wie zum Beispiel South Park und Rick und Morty und jetzt ganz aktuell kleiner Serientipp Star Trek Lower Decks, verstehe ich ja völlig, dass es auch eine Menge älterer Fans gibt. So wie mich jetzt zum Beispiel mit meinen 34. Aber warum schauen Erwachsene, und zwar vollkommen unironisch, reine Kinderserien wie zum Beispiel SpongeBob Schwammkopf oder eben, was wir gleich besprechen, My Little Pony?
Ich glaube, das hat viel mit Wohlfühlzone zu tun. Also ich glaube, für viele Personen, die das in ihrer Kindheit vielleicht schon irgendwie da Berührpunkte dazu hatten oder einfach zu ähnlichen Themen Berührpunkte hatten, fühlt sich das so nach einer schönen Regression zurück in die Kindheit an, so irgendwie als alles noch einfacher war und netter und wie auch immer. Muss natürlich nicht so sein, gibt genug Leute, die hatten keine so schöne Kindheit, aber für die haben vielleicht auch gute Erinnerungen an bestimmte Erzählungen, Geschichten, mit denen sie sich ein bisschen beschäftigen und ablenken konnten. Und trotzdem, und auch wenn das Kindersendungen sind, ich glaube trotzdem, die meisten haben schon nochmal so eine zusätzliche Ebene, die auch für Erwachsene interessant ist. Das ist ja auch immer bei den, zum Beispiel auch bei den neueren Disney-Filmen und so, die sind oft so konzipiert, dass Erwachsene da andere Dinge sehen und wahrnehmen als die Kinder. Und beide können sich irgendwie auf ihre Art und Weise damit amüsieren. Und viele von diesen Geschichten sind halt einfach auch nett und schön. Und es ist ganz schön, einfach mal was zu gucken, wo es nicht irgendwie ums große Drama geht oder um irgendwie Gewalt und Action und wie auch immer. Also kann ich schon nachvollziehen.
Bevor wir jetzt dann also zugleich diesen locker flockigen Sachen kommen, wenn wir unser Hauptthema besprechen, kommen wir zur Medienschau. Und zumindest ich kann zum Beispiel sagen, dass ich da bewusst jetzt einen Kontrapunkt setzen wollte. Denn statt einer positiven Grundstimmung habe ich meinen beiden Medien erstmal ganz negative, düstere Sachen, die auch noch zusätzlich ziemlich schlecht sind. Oh. Also ich verreise gleich ein bisschen. Und ich weiß bei dir zumindest, dass du mindestens eins, zumindest auch düsteres Medienthema hast.
Genau.
Möchtest du anfangen oder soll ich erstmal verreisen?
Ich weiß nicht. Vielleicht fängst du mal mit dem Verreisen an.
Ich fange mit dem Verreisen an. Okay. Dann fangen wir mit ein bisschen Krieg an. Nämlich dem Comic USS Constitution, vor Gericht und auf hoher See sind wir in Gottes Hand. Das ist ein Historiencomic über den Mittelmeereinsatz des ältesten noch seetüchtigen Kriegsschiffes. Und es geht um die titelgebende Segelfregatte, welche 1803 die nordafrikanische Stadt Tripolis belagerte und die außerdem Jagd auf die zahlreichen Piraten der barbaresken Staaten machen sollte. Das klappte anfangs gar nicht mal so gut. Und von eben diesen Misserfolgen handelt der Auftaktband der Reihe. Also beispielsweise geht der Flotte gleich zu Beginn eines der stärksten Schiffe verloren und dessen Besatzung landet in der Sklaverei. Außerdem führt der Auftaktband den Protagonisten Pierre-Marie Corbière ein, der als Fähnrich auf dem Segelschiff dient und der ein düsteres Familiengeheimnis mit sich herumträgt. von seinen gleichrangigen Kameraden und ihrer toxischen Maskulinität sondert er sich auf der langen Überfahrt immer mehr ab. Stattdessen freundet er sich mit einem einfachen Matrosen an. Das wird natürlich nicht so gerne gesehen. Es gibt ja doch gewisse Standesdünkel. Da wird Pierre-Marie rasch zum Ziel von Schikane. Aber so wirklich geht es in diesem Abenteuer gar nicht um den Protagonisten, denn sein Handlungsstrang nimmt vielleicht ein Drittel der 64 Seiten des Comics ein. Denn vielmehr geht es um die fast schon an eine Dokumentation erinnernde Wiedergabe des Lebens an Bord eines Segelschiffes und die Erklärung der historischen Zusammenhänge. Also wenn du, Elea, beispielsweise schon immer mal wissen wolltest, wie viele Männer man zum Abfeuern einer 24-Pfünder-Kanone braucht.
Ja, unbedingt.
Oder warum die Virginia-Eiche zum Schiffsbau ideal ist, dann bist du hier genau richtig. Das alles sieht auch ziemlich nett aus, gerade die unfassbar vielen Zeichnungen von Segelschiffen, da hat sich der Autor und Zeichner Frank Bonnet so richtig ausgetobt. Aber du weißt es als Autorin, leider machen hübsche Bilder noch keinen guten Comic, denn hier fehlt ganz eindeutig eine spannende Geschichte. Im Prinzip besteht die nämlich nur daraus, dass Pierre-Marie gerade zugegen ist, wenn irgendwas passiert, damit er entweder eine Frage stellen kann, was passiert denn da, oder dass er das Geschehene gleich selbst erklärt. Ein wenig Hintergrundgeschichte und grobe Charakterisierung gibt es für ihn zwar auch noch, doch die erfolgt wirklich mit dem Holzhammer. Es ist schon bezeichnend, dass die umfangreichste Erzählung seiner dramatischen Kindheit ausgerechnet eine zweiseitige Vergewaltigung ist. Generell scheint Frank Bonnet so eine gewisse narrative Präferenz für Nacktheit und sexuelle Gewalt zu haben, denn diese ist in der Geschichte präsenter, als man es bei einem normalen Seekriegscomic erwarten würde. Zugegeben, durch den wirklich gelungenen Cliffhanger, der übrigens wieder solche Vergewaltigungsvibes hat, bekommen all diese Nacktszenen einen überraschenden Zusammenhang, aber dieses die Vergangenheit ist so düster, weil es ganz viel misogyne Gewalt gibt, das ist halt echt ein sehr ausgelutschtes und innovationsloses Narrativ. Den ersten Band kann ich daher erstmal nur wirklich für Segelschiff-FetischistInnen empfehlen. Alle anderen Comic-Fans werden sich aber wirklich hart zu Tode langweilen. Immerhin, der Cliffhanger verspricht mehr Dramatik, da behalte ich die Serie trotzdem mal im Auge, aber meine Erwartungen sind jetzt nicht wirklich hoch.
Klingt so, ja. Das passt aber total gut, dass wenn ich jetzt mit meiner Medienschau direkt anschließe, weil wir bleiben nämlich auf hoher See.
Okay.
Ich habe vor einigen Wochen das Cthulhu-Szenario Tangaroa geleitet aus der Anthologie Nautischer Nachtmar. Die hast du auch schon rezensiert aus dem Pegasus-Verlag.
Die ist wirklich gut.
Und die ist dann irgendwie rein zufällig in meinem Rollenspielschrank gelandet. Und genau, wir haben Tangaroa gespielt von Michael Jäger. Ist eigentlich ein Szenario für 4 SpielerInnen und eine Spielleitung. Aber aus Corona-Gründen, weil wir tatsächlich in Präsenz gespielt haben, waren wir nur zu dritt, also 2 SpielerInnen. Ich musste also ein bisschen modifizieren, weil eigentlich sind die Charaktere so designt, dass sie alle miteinander so eine gemeinsame Geschichte haben. Man musste es also ein bisschen anpassen. Es hat aber trotz allem hervorragend funktioniert und es hat auch allen Beteiligten echt sehr viel Spaß gemacht. Worum geht's? Also die SpielerInnen übernehmen die Rolle von, wie gesagt, eigentlich 4 Charakteren, die an einer Tiefseeforschungsmission teilnehmen. Und das Kernstück dieser Mission ist eine Unterwasserforschungsstation eben namens, ich weiß bis heute nicht, wie man es ausspricht, ob man Tangaroa sagt oder Tangaroa oder wie auch immer, die in 5000 Metern Tiefe liegt. Und dort werden eben verschiedenste Messungen und Ähnliches durchgeführt. Und ein Notruf aus der Tiefe zwingt dann die Projektleitung, ein Team hinunterzuschicken, um rauszufinden, was dort passiert ist. Das Szenario, was ich ganz cool fand, bietet verschiedene Optionen, was genau passieren kann. Das hast du ja auch in deiner Rezension, glaube ich, so ein bisschen angeteased. Das geht von realistischen Möglichkeiten bis hin zu eher fantastischen Versionen. Das heißt, man kann als Spielleitung so ein bisschen entscheiden, ob man den Fokus eher auf den Cthulhuiden Schrecken legt oder eher auf die menschliche Psychologie oder irgendwo dazwischen ansiedelt. Und insgesamt hat das Szenario so einen gewissen Doppelfokus. Das ist einmal ein Survival-Horror-Szenario. Man kann sich's vorstellen, man ist in 5000 Metern Meerestiefe, um einen rum nur Wasser. Also da kommt schon Beklemmung auf, allein aufgrund des Settings. Und die Begebenheiten werden auch wirklich sehr stimmig dargestellt. Also was passiert zum Beispiel, wenn sich der Druck im Inneren der Station verändert oder wenn Wasser einbricht oder so. Und zum anderen lebt das Szenario aber auch von eben den zwischenmenschlichen Konflikten und den psychologischen Aspekten, die sich so zwischen den Charakteren anbahnen. Die Charaktere haben alle kleinere bis größere Geheimnisse, die im Laufe des Szenarios ans Licht kommen. Und dadurch fängt dann der Zusammenhalt in der Gruppe sehr schnell an zu bröckeln. Und man wird misstrauisch und paranoid. Und das ist aber natürlich fatal, weil eigentlich müssten die Charaktere zusammenarbeiten, um irgendwie aus dieser Situation wieder rauszukommen. Aber sie haben sich im Idealfall an der Stelle, wo es dann kritisch wird, schon so auseinanderdividiert, dass das nicht mehr möglich ist. Das Szenario hat verschiedene mögliche Endings, die vorgeschlagen werden. Meine beiden SpielerInnen haben sich für einen ganz anderen Weg entschieden. Wir haben quasi ein neues Ende freigeschaltet und es war sehr episch. Also es war wirklich sehr episch und hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben wirklich so einen Abend gut gespielt. Also ich glaube, wenn man mit mehr Leuten spielt, ist wahrscheinlich eher noch ein bisschen mehr Interaktion drin. Dann wird es vielleicht etwas länger. Wenn ihr das Szenario spielen wollt, es bietet sich an, mal auf der Website von Michael vorbeizuschauen. Der hat nämlich einen sehr umfangreichen Spielbericht aus seiner Gruppe und er hat auch ein paar Ergänzungen zum Szenario zusammengefasst, die es nicht in die Anthologie geschafft haben, weil die im Lektorat rausgeflogen sind zum Teil.
Dieser Artikel ist großartig, weil er mal zeigt, wie weit sich doch noch, und das kannst du als Autorin bestimmt bestätigen, wie weit sich so eine ursprüngliche Vision, egal ob es eine Geschichte ist oder ein Abenteuer, dann doch entfernt von dem, was am Ende rauskommt. Ich erinnere mich, wo ich zum Beispiel für das Herbstlande-Rollenspiel, was ich ja geschrieben habe, dieses Einstiegsszenario geschrieben habe. Oh. Das Lektorat und ich, wir sind keine Freunde geworden.
Ja.
Beste Grüße trotzdem, ihr seid ganz nette Menschen, aber mein Abenteuer war viel besser im Original.
Genau so ist das. Und dann ist halt oft das Problem, wenn man da mit großen Verlagen wie Pegasus zusammenarbeitet, die nehmen halt dann oft einfach das Abenteuer, die machen das Lektorat und dann gibt's nicht noch irgendwie groß Austausch mit dem Autor, der Autorin, sondern das muss halt dann so gesetzt werden, dass es in den Band reinpasst, vom Umfang und von den Inhalten her. Deswegen ist es auf jeden Fall lohnt sich, da vorbeizugucken, weil da werden ein paar Lücken geschlossen, die entstehen. Und es gibt auch noch ein paar Änderungsvorschläge und Ideen, was man vielleicht alternativ noch machen kann. Wer drauf steht, seine Szenarien musikalisch zu untermalen, dem kann ich empfehlen, den Soundtrack zu Underwater dazu zu nehmen. Das ist generell ein Film, den man sich zur Inspiration sehr gut anschauen kann. Der geht in eine ganz ähnliche Richtung auch. Ist nur nicht so gut recherchiert, aber er macht Spaß. Und ja, wir hatten auf jeden Fall da einen sehr coolen Abend damit. Hat Spaß gemacht.
Dann ergänze ich mal ganz kurz die anderen beiden Abenteuer. Mhm. Und zwar, es gibt noch das Abenteuer Menschenfracht. Da verkörpern die bis zu 8 SpielerInnen blinde Passagiere, zum Beispiel einen tibetianischen Mönch oder eine chinesische Dissidentin, welche sich in einem stickigen Container versteckt in die USA schmuggeln lassen wollen. Aber irgendwas geht schief, hat natürlich was mit Mythos zu tun, welche Überraschung. Denn plötzlich fällt die Crew des riesigen Frachters dem Schrecken aus der Tiefe anheim. Dabei sind die 8 vorgefertigten Charaktere darauf ausgelegt, dass es auch innerhalb der Gruppe zu Reibereien kommen kann, wodurch der Kampf ums Überleben nicht langweilig werden sollte. Wobei, Kampf ums Überleben ist schon so ein bisschen übertrieben, weil ich meine, es ist typisch Call of Cthulhu, alle sterben wahrscheinlich. Meine Vorteile sind in diesem Szenario aber sowas von eindeutig bestätigt worden. Und dann gibt's noch, das fand ich am allercoolsten, im Eisgefängnis, da nehmen die SpielerInnen die Rolle von sowjetischen U-Boot-Offizieren ein, welche während einer Testfahrt in der Arktis von einem amerikanischen Jagduntersee-Boot angegriffen werden. Und die sind dann gestrandet im ewigen Eis, ohne Kontakt zur Außenwelt. Und da müssen sich die Sowjets dann mit einem riesigen UFO aus energiefressendem Material und kultistischen Zombie-Eskimos herumschlagen. Und auch noch mit den Überlebenden des feindlichen US-U-Bootes. Und dann muss man natürlich überlegen, ist jetzt der Feind meines Feindes mein Freund oder doch nicht? Also so ein bisschen moralische Fragen. Das ist ja immer mal wieder schön, bei Call of Cthulhu sowas zu haben. Alle 3 Abenteuer sind übersichtlich gelayoutet. Es ist, wie immer bei Pegasus, unfassbar günstig. Es ist gut und für sich lesbar. Das haben sie wirklich gut gemacht.
Gibt's auch als PDF übrigens, wer irgendwie mehr auf PDF-Abenteuer steht als auf die geprinteten. Und es gibt alles Material auch online zum Download. Habe ich erst gemerkt, als ich dann schon 3 Seiten eingescannt hatte. Also die ganzen Handouts kann man sich einfach super runterladen und dann direkt ausdrucken. Da ist auch die Qualität ein bisschen besser, weil wenn man das einscannen muss, das ist oft ein bisschen schwierig.
Daher, selbst wenn einen zum Beispiel nur 1 von diesen 3 Szenarien interessieren würde, die Pegasus-Dinger sind so günstig, man kann sich halt trotzdem kaufen.
Ja, auf jeden Fall.
Das war jetzt quasi ein Lob. Soll ich gleich nochmal was verreißen oder möchtest du erst noch was loben?
Nein, nee, du verreißt und ich lobe wieder. Das ist doch schön. Gut, okay. Kopf, Weltkopf.
Denn ich habe sogar was noch Schlechteres im Petto. Und da stelle ich mich jetzt wohl komplett gegen die gesamte Comic-Szene da draußen. Denn die hat Simak mit Lob überschüttet. Das ist ein Krimi-Spin-Off zur erfolgreichen Comic-Reihe Die Meta-Barone, welches die LeserInnen auf der Meta-Ebene fragt, ob atmosphärische Zeichnungen eine verkorkste Geschichte retten können. Also ich stelle jetzt diese Meta-Ebene auf. Ich frage die HörerInnen da draußen, schreibt doch in die Kommentare, wenn ihr ganz anderer Meinung seid. Vermutlich seid ihr's. Protagonist des Krimis ist der mit einem schweren Gedächtnisverlust lebende Polizist Phoenix, der bei einem Einsatz seinen Kollegen durch einen sogenannten Treibmörder verliert. Ausgerechnet an ihn kann er sich aber irgendwie erinnern aus seiner Vergangenheit, sodass er auf eigene Faust die Ermittlungen aufnimmt. Die führen ihn rasch auf den Vergnügungsplaneten Sola Corona, der ein echter Sündenfuhl ohne jegliche Moral und voller Korruption ist. Das muss er dann auch ganz rasch am eigenen Leib feststellen, denn als die Polizistin Anna ihn verhaftet, verrät sie ihn auch gleich noch. Doch allein schon, weil sie ihn kennengelernt hat, wird auch sie nun von den Treibmördern gejagt und so müssen sich die beiden ungleichen PolizistInnen zusammenschließen, um anfangs zu fliehen und um später dann Rache zu nehmen. Tja, sind wir mal ehrlich, bis auf den Sci-Fi-Schauplatz klingt die Story doch jetzt nicht wirklich innovativ, oder? Das schreibst du wahrscheinlich in 5 Minuten runter, sowas. Der in sich abgeschlossene Doppelband Simak, für den man keine Kenntnisse der Hauptreihe Meta-Barone besitzen muss, ist zuvorderst ein sehr düsterer Sci-Fi-Krimi in einer dem Untergang geweihten, neokapitalistisch pervertierten Vergnügungswelt, der jegliche moralische Maßstäbe abhanden gekommen sind. Also das ist quasi der feuchte Traum eines jeden Jungliberalen, um mal so einen kleinen politischen Seitenhieb einzubringen. Da ist es nur logisch, dass die in diesem Setting agierenden Figuren allesamt auch keine Sympathiepreise gewinnen. Und das muss ja jetzt prinzipiell nicht schlecht sein, denn ambivalente ProtagonistInnen werten die allermeisten Geschichten natürlich deutlich auf. Doch in Simak besitzt einfach keine Figur eine nennenswerte Charakterzeichnung, sodass man ihnen kaum irgendwas Positives abgewinnen kann. Und wie soll ich, wenn ich ihnen nichts abgewinnen kann, denn mit diesen Leuten mitfiebern? Das Gedächtnis von Phoenix ist so löchrig, dass er über sich selbst fast genauso wenig weiß wie die LeserInnen. Und Anna ist die Personifikation von Klischees über Afrika. Diese Charakterisierung kann man als edgy bezeichnen, genauso wie das ganze Setting, was so mega düster ist. Aber für mich wirkt es einfach nur, als wollte man unbedingt zwanghaft Grenzen überschreiten des guten Geschmacks. Also nicht so meins. Und dass das große Geheimnis des Doppelbandes dann auf der allerersten Seite gespoilert wird, ist der Spannung jetzt auch nicht unbedingt zuträglich. Dafür sehen die Zeichnungen ganz nett aus, zumindest wenn man sich mit dem sehr speziellen Zeichenstil anfreunden kann. Denn der kombiniert im typisch franco-belgischen Stil gezeichnete Sci-Fi- und Cyberpunk-Hintergründe mit Figuren, die wie Fotografien wirken, bei denen man so einen Instagram-Cell-Shading-Filter drüber gelegt hat. Und das ist auch gar nicht so weit weg von der Realität, denn der Künstler Jean-Michel Ponceau nutzte tatsächlich Fotografien für seine Arbeit. Das ist prinzipiell keinesfalls schlimm, weil es sieht schon interessant aus, aber es wirkt halt schon ziemlich lachhaft, wenn beispielsweise die Sci-Fi-Waffen, also diese Laserpistolen, dann einfach eingefärbte Wasserpistolen eines bekannten Spielzeugherstellers sind, bei denen er sich noch nicht mal die Mühe gemacht hat, den Wassereinfüllstutzen Schraubverschluss wegzuretuschieren.
Okay, das klingt sehr trashy.
Ihr merkt also, ich bin von diesem 112 Seiten dicken Comic nicht sehr angetan und ich kann echt nicht verstehen, wieso der Band so viele Lobeshymnen kassiert, sowohl irgendwie bei Amazon als auch auf den ganzen Blogs. Also, wenn ihr eine andere Meinung seid, bitte schreibt doch mal in die Kommentare, warum ihr das so seht. Ich lerne gerne, was ich falsch interpretiert habe. Aber ich empfehle es nicht, es ist Mist.
Okay, dann darf ich jetzt wieder loben.
Ja.
Wir haben gestern relativ spontan auf Netflix Space Sweepers angeschaut.
Okay.
Ist eine südkoreanische Space Opera, eigentlich 2020 fürs Kino konzipiert, wegen Corona dann aber irgendwie verschoben und kam dann letzten Endes jetzt Anfang diesen Jahres zu Netflix direkt. Was schade ist, weil ich glaube, dieser Film auf der großen Leinwand, das wäre richtig geil gewesen. Der ist nämlich optisch schon mal echt richtig großes Kino. Also die Schauplätze variieren so ein bisschen zwischen düsterem Cyberpunk, so ein bisschen abgefucktem Firefly-Feeling. Und die Weltraumschlachten haben fast sowas von so auf Hochglanz polierten Science-Fiction-Videospielen aus den 90ern. Also, weil das alles ergibt irgendwie eine stringente und passende Mischung. Das passt alles gut zusammen und es sieht richtig cool aus. Also es ist bunt, es ist irgendwie, es ist fancy, es ist cool. Also es ist fast schade, dass das nicht irgendwie auf der Kinoleinwand mal zu sehen war. Die Handlung an sich klingt erstmal relativ banal. Es gibt einen größenwahnsinnigen Technikkonzern, eine moralisch flexible Crew von Weltraumschrottsammlern und einen Androiden, der aussieht wie ein niedliches 7-jähriges Mädchen und in dem eigentlich heimlich eine Massenvernichtungswaffe schlummert. Und hinter dem verschiedenste Mächtegruppen her sind, weil sie die entweder benutzen oder unschädlich machen oder sonst irgendwas damit tun wollen. Es ist also so ein bisschen Firefly, ein bisschen Baby Yoda und eine gute Portion Haupunk mit dabei.
Weißt du, an was mich jetzt erinnert, so von der Beschreibung? Also die ersten Vibes, die ich jetzt nur von meinen Zielen habe, ich kenne das nämlich noch nicht, aber es klingt schon mal interessant, ist Elsa in Space irgendwie.
Ja, total. Also es hat auch wirklich so diese Space Rogue Vibes einfach. Und sagen wir mal, mit dieser Mischung, da kann man auch einfach nicht viel falsch, also kann man bei mir nicht viel falsch machen, das zieht einfach. Der Film schraubt den Dramaregler, finde ich, teilweise ein bisschen sehr hoch und große Überraschungen gibt's jetzt nicht. Also es ist alles schon so, wie man es irgendwie von so einem Film erwartet, aber es funktioniert toll und am Ende kriegt man noch ein bisschen das Herz gebrochen, aber auf die gute Weise. Oh. Und es ist sehr, sehr viel Haupunk und es ist wirklich sehr schön. Was ich cool fand, ist die Darstellung des internationalen Sprachmix. Also das Ganze spielt, glaube ich, irgendwann um 2100, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Und die Erde hat das umliegende Universum kolonialisiert. Also es gibt irgendwie Kolonien auf dem Mars und irgendwie Weltraumfabriken mit jede Menge Kram und so weiter. Und dementsprechend kommen auch wirklich Personen aller unterschiedlichster Nationalitäten in diesem Film vor. Also die Kerncrew sind, wie gesagt, also es ist ein südkoreanischer Film, also südkoreanische DarstellerInnen. Und es spricht tatsächlich jede Figur in ihrer Muttersprache. Die koreanische Crew ist dann immer synchronisiert, je nachdem, in welcher Sprachausgabe man es halt guckt. Aber alle anderen sprechen auf Englisch, auf Französisch, auf Russisch, wie auch immer. Und da jeder von denen einen Knopf im Ohr hat, verstehen die sich untereinander. Man muss also Untertitel lesen. Man gewöhnt sich da auch schnell dran. Aber ich fand es ziemlich cool von der Darstellung, weil man dadurch eben wirklich das Gefühl hat, das ist sehr international und da sind wirklich ganz unterschiedliche Personen dabei. Und es ergibt einfach auch viel mehr Sinn, als dass die alle im gebrochenen Englisch sprechen oder so, was ja ganz oft der Fall ist. Das passt einfach viel besser und es ist auch die Figuren sind auch total charmant.
Das erinnert mich von der Beschreibung jetzt ganz stark, das habe ich jetzt über die Jahreswende geguckt, The Expanse. Das ist ja auch so, dass die Göttler, das heißt die nicht auf der Erde aufgewachsen sind oder auf dem Mars, sondern in dem Asteroidengürtel und noch weiter außerhalb, nicht nur sich körperlich umgeändert haben, weil sie einfach keine Schwerkraft haben, die ihren Körper beeinflusst, sondern auch, dass sie eine eigene Sprache haben und immer wieder teilweise in ihren Dialekten sprechen und du als Zuschauender verstehst überhaupt nichts. Aber es ist wirklich atmosphärisch. Also ich habe auch, wie du gesagt hast, am Anfang gebraucht, irgendwie so die ersten paar Folgen der ersten Staffel, dachte ich mir so, was ist denn das? Warum reden die nicht Deutsch oder Englisch? Und irgendwann war es richtig klasse. Und wenn sie sich irgendwie gegenseitig beschimpfen in Worten, die du nicht verstehst, großartig. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige.
Nein, ich war tatsächlich auch soweit eigentlich durch. Also es hat enorm viel Spaß gemacht. Ich war überrascht. Also es sind, ich glaube, der Film dauert 2:20 ungefähr. Man ist 2:20 hervorragend unterhalten. Macht echt Laune, sieht gut aus. Kann ich auf jeden Fall definitiv weiterempfehlen. Und es gibt auch noch ein paar Twists tatsächlich im Laufe der Handlung, sodass es jetzt nicht so wahnsinnig linear ist von Anfang bis Ende. Also sind schon noch so ein paar Sachen dabei, die einen dann bei Laune halten.
Das heißt, jetzt hast du quasi doch noch mit was wirklich Positivem abgeschlossen. Und das ist auch schön, denn jetzt kommen wir zu einem richtig, richtig positiven Thema, nämlich My Little Pony. Und wir gucken mal, wir haben diesmal eine neue Software, ob wir denn unsere beiden GästInnen erreichen können.
So, und da sind auch schon unsere beiden GästInnen für heute. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen. Und zwar haben wir einen alten Bekannten, den kennt ihr vielleicht noch aus unserer Shadowrun-Folge. Das ist der Patrick. Hallo Patrick.
Hallo.
Und wir haben als zweite Gästin und Expertin heute noch die Katrin hier. Hallo Katrin.
Hallo.
Wollt ihr zwei euch mal ganz kurz vorstellen?
Ja, ich bin die Katrin und ich bin eben Pony-Fan, so sag ich mal, seit der ersten Stunde und Rollenspielerin seit, weiß ich nicht, über 20 Jahren. Aber ich habe es natürlich bis vor kurzem nicht verbunden, bin ich nicht auf die Idee gekommen. My Little Pony ist mir das erste Mal begegnet, eben wo ich mein erstes Taschengeld an den Mann bringen wollte und habe mir dann so ein G1 Pony gekauft, was mich da angelacht hat, damals bei uns noch im Spielwarenladen. Jetzt schweife ich aber zu sehr auf. Jedenfalls, ich bin von Haus aus Lehrerin und habe mich deshalb die ganze Zeit mit pädagogischen Sachen beschäftigt und spiele eben, wie gesagt, seit langem Rollenspiel und habe das jetzt in letzter Zeit miteinander verbunden und seit einem Jahr etwa mache ich das auch jetzt quasi hauptberuflich. Ich habe zuerst für Schulen ein bisschen was designt und jetzt im Moment bin ich in der Ergotherapiepraxis und führe da wöchentlich Stunden durch mit Kindern in der Ergotherapie, wo ich mit denen Rollenspiele spiele. Und zur Hälfte ist das eben auch dieses Pony-System, was ich ein bisschen abwandle. Aber im Prinzip ist es das.
Das ist voll cool. ich bin Patrick. Ich winke gerade in die Kamera, die ihr wahrscheinlich nicht seht, weil wir die nicht mit aufnehmen. Deswegen versuchen wir das nochmal richtig. Ich bin Patrick und ich war schon in der Sharon-Folge dabei. Ich bin neben Cyberpunk-Fan auch großer Pony-Fan und bin dann gefragt worden, ob ich da nicht eine Pony-Folge mit aufnehmen wollen würde. Und da konnte ich nur sagen, ja, sicher. Ja, ich spiele das System selber aktiv. Ich habe die Serie in- und auswendig, kenne ich die und ja, schauen wir mal, was da jetzt kommt heute.
Dann steigen wir vielleicht schon mal ganz simpel ein. Und zwar My Little Pony, die Welt. Worum geht's denn überhaupt?
In der Welt geht es um Freundschaft, Magie und Liebe und Toleranz. Das ist so das, was vorrangig, die vorrangige Message, die da vermittelt wird. Die Ponys sind in der Regel in irgendwelche Abenteuer verwickelt und müssen dann irgendein kleines oder großes Freundschaftsproblem lösen mit irgendwelchen anderen Charakteren, die halt in der Welt da so noch rumlaufen. Das ist jedenfalls die neue Variante. Ich kann, muss ich sagen, mich mit der alten nicht, kenne ich mich nicht aus. Die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Da war ich noch zu sehr in meiner Sozialisation gefangen und konnte als Junge dann nicht meine Pony gucken.
Ja, also so viel zu den Filmen kann ich jetzt auch nicht sagen. Also ich hatte eine Hörspielkassette damals und das ist sehr sehr niedlich. Es ist weniger ja so wie jetzt die neue Serie, dass es auch so ein bisschen selbstkritisch ist, wodurch das ja so sehr spritzig auch wird heutzutage. Also es war schon einfach nur niedliche Ponys, aber die waren eben damals schon, von der ersten Generation, so krass niedlich und bunt, dass es schon untypisch war für das, was man hier so bekommen hat. Und das ist ja auch so dieses Design, einfach so dieses bunte Pferd mit diesen Regenbogenhaaren, das war damals einfach so voll der Hingucker, das zwischen den ganzen anderen Sachen widerstanden. Also deshalb war es schon irgendwie so auffällig, aber das, was man damit dann verbunden hat oder das vielleicht auch diejenigen, die so von der Generation das so retromäßig noch lieben, verbinden, ist wahrscheinlich eher das eigene Spiel damit, ne? Das Rollenspiel dann quasi mit dem Püppchen, was man damals gespielt hat, vielleicht weniger als die Filme, die waren nicht ganz so dominant. Es war damals wirklich einfach mit dem Puppenspielen und die waren halt niedlich und die hatten halt ein tolles Design so im Vergleich zu anderem und das ist eigentlich so das, was es damals ausgemacht hat. Und das ist natürlich jetzt ganz anders belebt. Und ich habe jetzt auch mich natürlich mit der neuen Serie, weil ich auch das Rollenspiel da gespielt habe, und mit der Welt so ein bisschen vertraut gemacht natürlich. Und da steckt schon viel mehr hinter. Das ist ganz anders durchdacht. Und ich denke, wir kommen aber da auch nochmal im Detail weiter drauf. Aber es ist schon richtig, es geht um Liebe und Freundschaft, aber dabei nie so platt, dass es halt, also dass der Zucker so fies wird, weil wenn es zu süß wird, dann ist immer noch so ein bisschen Selbstironie dabei und das macht das Ganze eigentlich dann so unterhaltsam und den Humor dann auch wirklich lustig.
Aber sie sind teilweise schon extrem süß.
Ihr seid ja nun beide erwachsen schon.
Also, keine Kinder mehr. Was ist denn der Reiz für euch als Erwachsene? Weil ich würde mal so von meinem ersten Eindruck sagen, dass konzeptionell das ja doch eher eine Kinderserie ist.
Okay, also ich kam tatsächlich über meine Kinder auch wieder rein. Ich hätte mich wahrscheinlich gar nicht alleine hingesetzt und die Serie geguckt. Und natürlich hat es mich interessiert, weil ich halt selber früher mit den Ponys gespielt habe. Aber nach einer Weile, wenn man da so ein bisschen drin ist, hat es auch eine Ebene, die für Erwachsene interessant ist. Da sind auch teilweise wirklich so ein paar politische Sachen angesprochen. Es hat Tiefe, es hat mehrere Ebenen. Zum Beispiel mich als Lehrerin hat dann diese Folge besonders fasziniert, wo es darum ging, wie man eine neue Schule baut und welchen Richtlinien man sich da unterzuordnen hat in der Ponywelt und das und das alles wirkt, aber die Schüler haben nicht unbedingt immer Spaß dabei und wenn es funktioniert, reicht das nicht, dass es jetzt der Akte gehorchen. Das sind so manche, es wird natürlich mit Klischees gearbeitet, ganz klar, aber es sind Themen, wo man sich auch als Erwachsener so in seinem Alltag wiederfindet. Das ist natürlich total verniedlicht und für die Kinder immer mitzugucken. Da gibt es eigentlich keine Szenen, wo man jetzt aufpassen müsste. Aber es ist auch für Erwachsene hat das schon noch so eine Tiefe, dass es interessant bleibt, meiner Meinung nach. Aber man ist auch immer so in so einer Sicherheit, dass nichts Schlimmes oder Fieses passieren kann. Man kann deshalb auch sich so ein bisschen entspannen und weiß, es wird gar nicht so schlimm werden. Obwohl es auch spannend sein kann und auch so ein bisschen Grusel auch mal sein kann. Und damit es sich ein bisschen abhebt, auch von diesem ganzen Niedlichen. Aber es ist Zucker, da müssen wir ehrlich sein.
Ja, aber das ist ja gerade das Schöne daran. Also Ponys und gerade My Little Pony und die Serie ist für mich mein Go-To-Happy Place. Wenn es mir scheiße geht oder ich irgendwie irgendwas geguckt habe, was völlig ein Downer ist, dann gucke ich mir Ponys an danach. Dann gucke ich mir eine Folge Ponys an, dann geht's mir wieder besser. Und das ist wirklich so. Und das funktioniert auch nach 10 Jahren noch. Und sogar die Geschichten, die da erzählt werden, das sind ja immer irgendwelche Abenteuergeschichten und die sind halt, wie du gesagt hast, einfach nicht so platt. Die sind halt gut genug und involviert genug kann man da sein, dass es einem dann trotzdem Spaß macht, auch als Erwachsener. Es sind einfach gut erzählte Abenteuergeschichten, halt mit rosa Ponys.
Ja, und man geht echt immer mit einem guten Gefühl raus. Ne? Das ist eben so immer die Botschaft, es gibt auch Schwierigkeiten, es ist nicht alles immer so einfach, aber man geht immer mit diesem guten Gefühl raus und ist dann eigentlich immer belohnt, wenn man das dann geguckt hat. Und ich habe zum Beispiel, ich mache so ein bisschen Kindertanzen oder jetzt im Moment nicht so viel, aber bis vor kurzem habe ich es gemacht, habe ich auch davon zum Beispiel Musik genommen für die Tänze und das baut so richtig auf. Also da so mit den Kindern Ausdruckstanz zu den Ponymusiken zu machen, das ist super. Die haben riesen Spaß und für einen selber auch. Also das geht ja, das ist nicht nur das Gucken, sondern wirklich die Musik dazu, die transportiert das auch. Also das ist da überall drin.
Genau, also jetzt haben wir ja ein bisschen geredet über die Serie. Und in der Serie wird ja tatsächlich auch Rollenspiel gespielt, so ein bisschen auf der Meta-Ebene. Das passt auch hervorragend als Überleitung von My Little Pony hin zu Tales of Equestria, nämlich das My Little Pony Rollenspielsystem. Das habt ihr ja sicherlich jetzt, ihr habt es ja vorhin auch schon erwähnt, ihr habt es ja beide auch schon gespielt. Was genau macht man da?
Ponys spielen. Das Witzige ist, wo du gerade.
Ja, du musst kein Pony spielen.
Das stimmt, muss man nicht. Aber bei den meisten, also am Start hast du eigentlich immer ein Pony. Aber was witzig ist, weil du es gerade erwähnt hast, dieses Metagame, was sie in der Serie spielen, es gibt eine Box, die basiert auf dem Spiel, was sie innerhalb der Serie spielen. Also es ist ja ein Dungeons and Dragons Clone, der heißt Ogres and Oubliettes, also sprich, ne, Ogre und Oubliettes ist, glaube ich, auch irgendwie Kavernen oder sowas. Und das spielen die halt da und da gibt's genau das, was sie da spielen, gibt's auch als Box, das ist zum Nachspielen. Das ist ziemlich, ziemlich witzig. Und ja, in der Regel spielst du halt eins von den drei Pony-Typen, Erdpony, Pegasus oder Einhorn und löst auch Freundschaftsprobleme. Das ist so das primäre Ziel eigentlich.
Also in der deutschen Übersetzung heißt dieses Spiel im Spiel ja eigentlich Goblins und Gefangene. Und das ist auch tatsächlich so angesetzt als quasi so Metaspiel oder nee, das Gegenteil davon. Also ne, man spielt ein Pony, das in dem Spiel Goblins und Gefangene spielt.
Ja.
Und das ist dann schon, also, na, da muss man sich zweimal in jemand anders reinversetzen. Aber das haben die jetzt auch, glaube ich, das ist auch was, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht primär für Kinder ausgelegt, sondern das bedient die Nerds so wirklich, ne? Weil den Kniff, und das ist ja einfach, um die abzuholen, hier ist euer Dungeons and Dragons in unserem Spiel für euch, ne?
Ja.
An sich, genau, ich habe eben gesagt, man muss kein Pony spielen, man kann halt auch andere spielbare Völker da aus der Welt spielen, die aber irgendwie doch alle irgendwie ziemlich niedlich sind, zum Beispiel da die Yaks und ja, die Wechselponys können ja so ein bisschen gruselig sein, aber dann ja doch wieder nicht. Und genau, man hat eigentlich auch wieder diese drei Klassen, die entsprechen auch so ein bisschen diesen typischen Rollenspielklassen, die man auch normalerweise hat. Und man löst, wie du gesagt hast, meistens Freundschaftsprobleme. Das kann aber auch ein Freundschaftsproblem in einem Dungeon sein. Das ist oft schon doch so ein bisschen in die Richtung angelegt. Und es kann auch mal irgendwie Gegner geben, aber es ist selten, dass sich was nur durch Kampf lösen lässt, sondern meistens gibt es irgendein Problem, das man erstmal durchdringen muss und dann kann man das Ganze friedlich klären.
Man kann ja auch nicht sterben in dem Spiel.
Ja, du bist nur erschöpft und schläfst dann ein und irgendwann bist du wieder aufgeweckt, wenn du dich ausgeschlafen hast, ja.
Habt ihr vielleicht Beispiele für so typische Konflikte oder für so typische Themen, die jetzt in so einem My Little Pony Rollenspiel, Szenario, Abenteuer vorkommen, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann?
Ja, also ich habe gespielt zum Beispiel die unglaublichen Abenteuer, wie hieß es, der Pferdes, glaube ich, also die unglaubliche Pferdes, angelehnt an die TARDIS tatsächlich. The Curious Case of the Malfunctioning Prancer heißt das Ding. Das ist, bist mit einem Doctor Who Pony tatsächlich, Dr. Hoofs heißt das, wirst du eingeladen, seine neueste Maschine zu testen, und dann gehst du in die Maschine rein, ne? Ist ein bisschen größer drinnen als draußen und so, und wirst dann, eigentlich sollst du nur einmal in die Hauptstadt teleportieren und dann wieder zurück, und du landest dann halt in irgendeinem Dorf mitten in der Wüste, und bist du leider hängen geblieben, weil es da ein magisches Problem gab und deswegen deine Pferdes oder der Prancer dann halt malfunctioning war, also kaputt gegangen ist. Und dann musst du halt dafür sorgen, dass die magischen Probleme weg sind, weil sonst löst sich das Universum auf. Ist so ein Beispiel.
Ja, also ich hab andere Abenteuer. Das ist ja auch wieder so ein Beispiel, was zeigt, ne, wie viel dann von diesem Nerdtum da reingenommen wird. Das ist ja direkt wieder ein anderes Beispiel, was da verwurstet wird. Die Sachen, die ich gespielt habe, jetzt ja auch vor allem mit den Kindern, die sind nicht so krass abgehoben in der Blase, ne? Also ich habe dann ich spiele die auch sehr lange, weil ich da immer eigene Rätsel noch reinbaue in diese Abenteuer. Dadurch gehen die halt ewig, also die Kampagnen eigentlich, diese Abenteuer. Und ich habe halt das Abenteuer aus dem Grundregelwerk gemacht. Das ist diese Haustierzwickmühle. Da geht es einfach darum, dass die Haustiere von diesen Mansix verschwunden sind und man die wiederholen muss. Und jedes einzelne Tierchen hat ein Problem und ist da irgendwo im Wald verschollen. Und man muss die eben wieder einsammeln und dafür so viele kleine knifflige Sachen lösen oder auch mit anderen Figuren aus der Geschichte interagieren und möglichst freundlich, so dass man die auf seine Seite kriegt. Und dann habe ich noch den Fluch der Statuetten gespielt. Das ist so ein Wüstenabenteuer, wo plötzlich alle Ponys sich in Statuen verwandeln. Und da geht es eben auch um so ein Freundschaftsproblem, das eigentlich eben, so ähnlich wie in den Ponyfilmen, eins von den Ponys eben so lange gedisst worden ist, bis das keine Lust mehr auf die anderen hatte. Und eigentlich sucht es ja auch nur Freunde. Und das war jetzt ein kleiner Spoiler, Entschuldigung, jetzt sollten wir das an den Anfang setzen. Und aber ganz, ganz viele von diesen Abenteuern gehen eben so. Es gibt ein Problem, weil irgendjemand traurig ist oder missverstanden und so ein scheinbarer Bösewicht dann ist. Und letztendlich sieht man dann, es ist eigentlich gar nicht so, sondern derjenige hat ein Problem. Das kann halt in kleinen Mini-Abenteuern zwischendurch sein. Das kann aber auch irgendwie so dieser gesamte Strang sein. Wenn man weiß, was demjenigen fehlt und dem dann hilft, dann löst sich das Problem dann von alleine wieder auf. Und am Ende gibt's eine Party natürlich.
Ja.
Das ist auch immer ganz wichtig.
Immer. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber das gibt's auch. Es gibt einen so ein Promo-Abenteuer von Ulysses. Das ist, da gibt's einen Drachen, der ein Dorf ansteckt und das macht er eigentlich nur, weil er krank ist, weil seine Höhle überflutet wurde und er eigentlich gar kein Wasser mag und da ein anderer Drache ihm einfach seine Höhle weggenommen hat und die geflutet hat, weil der Wasser mag. Und dann muss man halt als Gruppe dafür sorgen, dass der andere halt auszieht. Und das machst du halt nicht, indem du einen Drachen bekämpfst. So drei, vier Ponys gegen so einen Drachen ist halt schwierig. Also machst du ein Wettschwimmen, weil der ist halt, ne? Drachen sind in der Welt halt sehr wettbewerbsorientiert und das Recht des Stärkeren gilt. Und wenn du den halt im Wettschwimmen besiegst, dann verlässt du halt die Höhle wieder und lässt den anderen Drachen wieder rein. So, das sind so halt so klassische Dinger.
Mhm. Ja, das ist auch was ganz Starkes in dem Spiel, was auch gut funktioniert, was für Erwachsene das sehr interessant macht, dass man immer so schöne Schwächen hat. Man kennt die Schwächen von den Antagonisten, aber man hat auch selber immer irgendwelche Schwächen. Und man kann die so wunderbar ausspielen, wenn man so eine Schwäche hat, zum Beispiel, dass man ständig alles vergisst, was man eigentlich machen wollte oder was weiß ich, ne, dass man vor irgendwas Angst hat. Davon lebt das Spiel auch so, ne, mit, finde ich.
Ja, habt ihr jetzt schon diesen Freundschaftsaspekt und diese soziale Interaktion so ein bisschen betont? Wie ist es denn in diesem Rollenspiel regelmechanisch abgehandelt? Also ist es trotzdem, dass es viele Regeln gibt und man, keine Ahnung, auf soziale Interaktion würfelt? Oder wird das wirklich erzählerisch komplett abgehandelt?
Du hast einen Wert dafür.
Es hat beides Anteile.
Genau, ist so eine Mischung aus allem. Es gibt ein Gummipunktsystem, das sind Freundschaftssteine. Die bekommst du immer, wenn du irgendwie toll und nett bist. Und die kannst du einsetzen, um deinen Freunden oder dir auch selber zu helfen und dann eventuelle Probleme zu lösen. Und du hast einfach auch ein Stat dafür. Du hast Charm, also sowas wie Charisma, zum Überzeugen von anderen Ponys oder von anderen Wesen. Das ist so eine Möglichkeit. Du kannst es wie in jedem anderen Rollenspiel auch sowohl erzählerisch als auch über ein Stat machen. Geht beides.
Genau, also ich finde auch, man sollte das, also jetzt gerade, wenn man das jetzt so pädagogisch nutzt, auch immer die Möglichkeit lassen, das einfach auszuspielen. Ne? Und wenn einer jetzt sich gar nicht traut, was zu sagen oder gar nichts einfällt, dann lasse ich das würfeln. Aber sonst spielt man das eben auch aus.
Dann mal eine ganz ketzerische Frage, die hatten wir ja schon so ein bisschen in Richtung der Serie, jetzt auch zum Thema Rollenspiel. Ist das denn dann eigentlich ein Kinderrollenspiel? Das ist ja so ein Schlagwort des letzten Jahres, irgendwie Kinderrollenspiele. Oder ist es schon auch ein Rollenspiel, was jetzt wirklich Erwachsene regulär spielen können?
Also ich würde ganz klar sagen, jein. Also das ist für ein Kinderrollenspiel in dem Sinne, dass es für Kinder geeignet ist, aus den Gründen, dass viele Kinder diese Welt kennen und dann da deshalb leicht drin spielen können, wenn wir jetzt nicht gerade dann so krasse Abenteuer wie Dr. Who oder so nehmen. Ne, wenn wir wirklich jetzt so ein bisschen welche nehmen, die wirklich auch in der Ponywelt spielen, ist es sehr regelleicht. Ne, es hat diese sozialen Themen, weniger Gewalt und ist sehr bunt. Deshalb, es funktioniert für Kinder, außer ich habe jetzt halt diese Nerd-Sachen da drin, wie dann irgendwelche Gegenstände auch aus D&D, die plötzlich auftauchen, wo ein Kind nicht weiß, warum ist das jetzt hier? Aber prinzipiell ist das für Kinder ein super geeignetes Rollenspiel, aber aus den Gründen, wo ich gesagt habe, wo die Kinder jetzt vielleicht ein paar Probleme haben, sieht man auch, dass es natürlich auch für einen Markt ist, der Leute umfasst, die halt schon mit anderen Rollenspielen und anderer Nerdkultur viel Erfahrung haben. Ich glaube, das ist so ein Spagat, das Ganze. Und gerade dieses Einsteiger-Regelbuch mit dem Abenteuer da drin, das ist auch in einer Art geschrieben, die so einfach und zugänglich ist, dass ich das dann meiner Tochter, die war dann, weiß ich nicht, 9 oder 10, geben konnte und die hat das dann geleitet. Und das zeigt eigentlich, dass es schon funktioniert und dieses Einsteiger-Ding, also diese, nicht das Einsteiger-Set, sondern das Grundregelwerk, das muss man ja trennen, das Einsteiger-Set funktioniert nicht wirklich gut, das Grundregelwerk funktioniert gut, dass es halt für Kinder klappt, ja.
Man muss es wollen. Ist so das, was ich, wie ich es kürzlich mal von jemandem gesagt bekommen habe. Als Erwachsener muss dein Suspension of Disbelief sehr, sehr hoch sein und du musst dich drauf einlassen. Ich hatte Spieler dabei, die gesagt haben, ich habe heute Schwierigkeiten, mich auf diese quietschig bunte Ebene herunterzubegeben. Und das trifft es meines Erachtens nach ganz gut. Also man muss wirklich wollen und man muss auch seine seine Sozialisation als Rollenspieler mal hinten anstellen und eben nicht alles mit draufknüppeln versuchen zu lösen, weil das geht halt in den allermeisten Fällen einfach nicht. Das ist auch gar nicht das Ziel. Und deswegen, mein Sohn hat, ich habe mit, ich glaube, da war 5, da haben wir das erste Mal gespielt, die ersten 5 Minuten oder so. Und das war noch in der, ich erzähle dir mal eine Geschichte-Phase. Aber ich glaube, ein Jahr später, ich glaube, mit 6 haben wir die ersten halbstündigen Sachen gespielt. Und irgendwann hat er dann auch selber gesagt, er will leiten und hat sich dann selber Geschichten ausgedacht, wo dann unsere Ponys halt dann drin rumgelaufen sind. Das. Und er hat jetzt noch Sachen im Kopf, die habe ich geleitet vor, ich glaube, was, wie lange ist das her? 4, 5 Jahre. Da kann er sich jetzt noch dran erinnern, weil er das so toll fand. Also das funktioniert für beide gut. Ja, Erwachsene müssen vielleicht ein bisschen mehr wollen, aber.
Ich habe da letztens einen Trick angewendet, wo es ganz gut ging. Da hatte ich eine Gruppe mit 2, die kannten die Ponywelt und einer kannte die nicht, wollte das aber mal ausprobieren, wusste aber gar nicht, wie er da reinkommen sollte und kam vom klassischen Rollenspiel. So, und wir haben gesagt, ja, dann haben wir haben ja noch andere Charaktere und Figuren. Dann hat er sich einen Jack ausgesucht. Und das, der Vorteil halt vom Jack ist, dass es nicht ganz so schnuckelig, niedlich, bunt und es kennt halt auch die Welt der Ponys nicht.
Das stimmt, ja.
Ne, das ist dann so kulturfremd. Und das hat er dann voll durchgezogen und das klappt dann. Und die Jacks zerstören ja auch gerne Dinge. Und dann, dafür ist es dann ein bisschen offener vielleicht dann für die Leute, die das nicht so gewohnt sind. Aber wenn man überhaupt keine Lust auf Ponys hat, dann wird es schwierig.
Jacks sind cool.
Ja, sehr cool. Du hast jetzt vorhin, Katrin, schon mal kurz angeteased, dass du das Rollenspiel, das Tales of Equestria, auch nutzt, um mit den Kindern zusammen im pädagogischen oder auch so ein bisschen im ergotherapeutischen Kontext zu spielen. Kannst du das mal kurz umreißen? Was ist da der Unterschied so ein bisschen zum normalen Rollenspiel? Wie geht man da vielleicht ein bisschen anders ran? Und was ist so die Zielsetzung dahinter?
Ja, also Zielsetzung ist auf jeden Fall ein total wichtiger Punkt, weil das ist genau das, wie ich immer meine Stunden ausrichte. Ne? Das ist so, dass grundsätzlich eben Rollenspiele, das sind diese 3 Schlagwörter, Kommunikation, Konzentration, Kooperation fördern. Und das sind eben auch 3 Ziele, die in der Ergotherapie haben bei mir die Kinder. Das sind nicht prinzipiell ergotherapeutische Ziele. Ergotherapie ist ein ganz weites Feld, auch mit so körperlichen Problemen, die da behandelt werden. Aber ich bekomme eben Kinder in diese Gruppen, die genau diese Probleme haben. Und deshalb ist an sich das Spiel von sich aus schon mal geeignet. Die haben aber auch zum Teil so besondere Konzentrations- und Wahrnehmungsprobleme, auch Probleme mit Lesen und Rechtschreiben und mit Rechnen und sowas. Und ich baue dann dafür öfters so kleine Aufgaben ein. Ein bisschen kann man sich das vorstellen, wie in so einem Escape-Spiel oder sowas. Ne? Da kann man ja unheimlich viele Sachen nutzen. Zum Beispiel, dass ich irgendwelche Rätsel, Schriften, verschlüsselte Texte kommen vor oder die müssen irgendwelche Sprüche mal sagen, um irgendeinen Zauber zu machen und sowas alles. Und da kann man unheimlich viel machen. Manchmal auch sind das Sachen mit Bewegungen, die ich mit reinbringe. Es kommt auch ein bisschen auf das Alter an. Ich habe da Kinder in verschiedenen Altersstufen, bei den Kleinen, ja im Moment jetzt nicht unter Corona, aber sonst dann auch zwischendurch mal so Bewegungsphasen, wo die zum Beispiel über so einen Parcours dann müssen, weil die auch gar nicht so lange sitzen können, die Kleinen. Und gerade erst recht nicht die wegen diesen diagnostizierten Sachen bei mir da sind und dann aber auch aufeinander achten müssen eben. Ne? Und es ist so, dass wirklich ein Großteil von den Zielen, die mir vorgegeben sind, schon natürlicherweise in diesen Rollenspielen angelegt sind. Und wenn ich eben sehe, was für Ziele haben die Kinder jetzt noch speziell, passe ich immer mal wieder einzelne Rätsel an, die dazu passen. Und da passiert einfach unheimlich viel mit den Kindern, wie die da vorankommen. Und ich einen, den hatte ich jetzt halt verabschiedet, das fand ich total traurig, aber der brauchte halt nicht mehr kommen. Die haben gesagt, du kannst privat weiterspielen, das ist nicht nur, es gibt's nicht nur auf Rezept. Du kannst das auch selber spielen mit deinen Freunden. Und ja, also das ist prinzipiell keine ganz andere Art zu spielen. Natürlich spiele ich nicht so lange, es ist immer eine Stunde. Wir machen uns immer wieder bewusst, wen spielt ihr überhaupt, wen spielen die anderen. Das ist auch dieses Wahrnehmen von den Stärken und Schwächen anderer. Das fördert auch so dieses Aufeinanderachten und das Ganze auf dem Schirm haben, dass sie die Geschichte folgen, wissen, was am Anfang passiert ist, wie es weitergeht. Und ganz automatisch passiert auch, dass sie dann sagen, was ist letzte Woche gewesen, weil irgendwer war wieder nicht da, dann wird es erklärt, wie man aus der Schule das kennt, aber es ist eben nicht krampfig, sondern wir machen das alle, weil wir spielen wollen. Und deshalb passiert es einfach ganz natürlich, dass diese Sachen gemacht werden. Und da das in der Gruppe ist, können die das eben dann auch in der Schule wieder abrufen. Oft ist Ergotherapie eben in Einzeltherapie. Und die Sachen, die sie da in der Gruppe lernen, die können die dann auch relativ gut eben später im Unterricht anwenden, weil es eben auch in der Gruppe passiert und die dann darauf zurückgreifen können, auf wie gehe ich jetzt mit den Texten um und mit meinen Mitschülern und vielleicht suchen wir es lieber gemeinsam, wenn wir so nicht weiterkommen und sich auch trauen, Fragen zu stellen und sowas alles. Ne? Also die haben ja unterschiedliche Probleme. Manche trauen sich nicht aus sich raus und manche rufen immer nur dazwischen. Und das wird eben auch in so einer Gruppe durch die Dynamik selbst reguliert. Aber im Klassenverband sind die überfordert und in den Kleingruppen lernen die das dann auch wunderbar.
Und wie läuft das für dich arbeitsmäßig ab? Also zum Beispiel, ich arbeite ja auch in der Klinik und wir haben auch Ergotherapeutinnen. Und bei denen ist zum Beispiel so, am Anfang, wenn die Patientinnen kommen, dann gibt es erstmal eine große Besprechung mit den ganzen Ärzten, die dann mit den Therapeutinnen absprechen, wie die Therapie verlaufen soll. Wie ist es bei dir? Wirst du auch von den Ärzten quasi angewiesen, was zu machen? Oder werden die zu dir geschickt? Oder kommen die Eltern zum Beispiel? Wie läuft es bei dir ab?
Das läuft bei mir so ab, dass ich in der Praxis, ich bin ja selber gar nicht als Therapeutin ausgebildet, sondern ich mache das in Kooperation zusammen mit den Therapeuten, die aber alle diese Spiele nicht beherrschen. So. Und die Therapeuten, die haben die genauen Diagnosen und die Therapieziele, über die ich dann eben da aufgeklärt werde, damit ich das machen kann. Und ich spreche mich mit den Therapeuten gemeinsam ab, worauf wir besonders achten. Und die Eltern, die bekommen von mir auch so eine Information darüber, was ich da mache und auch so einen Fragebogen, wo die selber jetzt noch besondere Schwierigkeiten und Stärken eben sehen. Da habe ich auch gemeinsam mit den Therapeuten Fragebögen einmal für die Kinder, für die Eltern noch designt. Und wenn die Kinder dann zu mir kommen, kann ich schon davon ausgehen, dass die eben in diesem sozialen Konzentrations- und Kooperationsbereich Probleme haben. Die genauere, detaillierte Sachen bekomme ich eben dann noch zusätzlich, wo ich dann noch drauf achten kann. Und dann habe ich für jedes Kind so einen Bogen, wo ich bestimmte Sachen beobachte, also einen Beobachtungsbogen, den ich auch zusammen mit den Ergotherapeuten erstellt habe, wo ich dann in jeder Stunde das auch immer eintrage, wie gut jetzt was gelaufen ist, so dass ich dann den Eltern darüber auch immer eine Rückmeldung geben kann. Wenn die kommen, dann sehen die, wie entwickelt sich das, woran müssen wir mehr arbeiten und wo gibt's Fortschritte, wo gibt's Schwierigkeiten, wo kommen wir nicht weiter. Das habe ich halt gemeinsam mit den Ergotherapeuten so entwickelt und genau, dann bin ich auch nicht immer alleine in den Gruppen. Ich leite das alleine, aber ich habe dann eben bei mir noch eine Ergotherapeutin sitzen, die zum Teil die Bögen eben auch mit ausfüllt. Und dann danach besprechen wir uns auch immer, wenn es bestimmte Sachen gibt, wo wir was anpassen müssen oder was nicht so gut funktioniert hat. Da haben wir uns zum Beispiel jetzt für so eine Gruppe, wo relativ viele so wenig Selbstkontrolle auch hatten und immer so hibbelig waren und sich nicht immer gut konzentrieren konnten, mal so ein Belohnungssystem eingeführt, so ein Regenbogen, den wir in den Hintergrund gehängt haben, wo die dann immer, wenn sie konzentriert mitmachen, hochwandern. Und wenn die oben sind, dürfen die nämlich einen Würfel besser benutzen als sonst.
Ich glaube, das mache ich in meiner Rollenspielrunde auch demnächst. Sind nur alle Leute über 20, aber das, glaube ich, klingt nach einem System, das ist durchaus einführbar.
Ganz ehrlich, ganz viele Leute kann man ködern mit den Freundschaftssteinen tatsächlich in diesem Spiel.
Ja, das geht auch.
Das ist wirklich, 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 wirklich witzig, weil du ja die auch für andere einsetzen kannst, ist das halt immer so ein Zucker, was man über denen hängen kann. Das ist immer ganz witzig.
Also man hat da Hebel, ne, die im System eben schon drin sind und das ist halt für mich nochmal so visualisiert dann für die auch nochmal. Und manchmal versuchen die am Anfang das zu unterlaufen, aber wenn die sehen, die anderen kriegen das alle, dann irgendwann reguliert sich das von alleine und dann funktioniert es doch wieder. Ja. Und das passt halt vom Design dann auch ganz gut.
Dann noch, wie bei allen Therapien, die Frage, wie hoch ist denn der Erfolgsfaktor? Also gehen alle, die da reinkommen, geheilt raus? Oder gibt es schon so Fälle, wo man damit nicht weiterkommt?
Ja, es kann immer Fälle geben, wo das nicht funktioniert. Ne? Ich würde sagen, es gibt ja keine Therapie, die auf alle Fälle immer perfekt wirkt. Ne? Also wenn ich jetzt sehen würde, es bringt nichts, dann würde ich das hinschmeißen, ganz klar. Ne? Also ich lebe auch so ein bisschen davon selber, so von meiner Motivation, ne, dass ich eben sehe, dass es funktioniert. Aber es kann nicht für jeden immer unter jeder Bedingung was sein. Es gibt Kinder, da stellt sich raus, die haben einfach ein ganz anderes Problem. Die haben irgendwie ein spezielles Wahrnehmungsproblem, was die eigentlich erstmal nur in Einzeltherapie in den Griff kriegen können. Es gibt eben manche Sachen, die funktionieren wunderbar in der Gruppe, weil die sich dann gegenseitig kontrollieren und so ein bisschen in die richtige Richtung schieben. Es gibt aber auch Kinder, wenn die in der Gruppe sind, dann verstecken die sich nur hinter anderen und kommen gar nicht raus. Das ist selten. Ich habe es meistens so erlebt, dass ich, wenn man ein bisschen gewartet hat, die dann doch kommen. Aber es gibt welche, die muss man erstmal alleine packen. Und dann, dafür haben wir eben auch immer die Rückmeldung und auch immer die Möglichkeit in der Praxis, die Kinder dann wieder in eine andere Therapie wechseln zu lassen. Also es ist nicht so, dass wenn einer da drin sitzt und es funktioniert nicht, wir den bis zum Ende einfach durchschleifen.
Und du spielst jetzt.
Nee, wir wollen ja auch, dass das zielführend ist. Du musst jetzt spielen. Nee, also wir werden auch nicht jeden zum Rollenspiel bis zum Ende seines Lebens bekehren, aber bis jetzt glaube ich, dass schon einige rausgegangen sind, die das auch doch privat noch weiterspielen würden, weil sie es einfach lustig fanden.
Das ist aber ein gutes Stichwort. Ich hatte mich jetzt auch gefragt, ist quasi dann My Little Pony für Kinder so eine Art Einstiegsdroge ins Pen-and-Paper-Rollenspiel? Oder ist es mehr was sich sowieso ganz natürlich im Endeffekt in ihr Spielverhalten irgendwie einfügt? Rollenspiele ist ja was Kinder auch ganz, ganz natürlich, ganz automatisch machen. Oder ist es eben wirklich schon so ein Step zu sagen, hey, das probiere ich dann vielleicht auch mal, wenn ich älter bin, in anderen Settings aus?
Kann ich gar nicht so genau sagen, wie sich das entwickelt. Es ist möglich, dass die damit dann eher vielleicht was anfangen können. Aber es hat ja auch viele Berührungspunkte mit anderen Arten zu spielen. Es kann auch sein, dass sie einfach sagen, ich gehe jetzt ins Theater oder so. Oder ich bin das jetzt so. Oder ich lese vielleicht jetzt mehr Geschichten. Oder also es kann ja auch in ganz andere Richtungen einen da motivieren. Oder ich fange an, mehr zu malen oder sowas. Weil es sind ja viele Sachen, die man da erlebt und jeder, denke ich, wird sich da so seinen Teil rausziehen. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich da eine Verkaufsshow jetzt machen würde oder sowas. Ne? Ich nutze das jetzt halt da so als dieses Tool, aber ich bin da auch keinem System wirklich verpflichtet und ich nehme davon das, was ich denke, was da funktioniert und es kann auch einfach sein, dass einer sich von irgendeinem Minispiel da angesprochen fühlt. Zum Beispiel diese Rätsel zu lösen oder selbst mal Geheimschriften zu schreiben oder sowas. Also ich würde nicht sagen, dass jeder unbedingt dann anfängt, Rollenspiel zu spielen. Aber was ich glaube, ist schon, dass es so die Sensibilisierung für das Thema Rollenspiel verschieben kann, dass mehr Leute überhaupt davon erfahren, dass es das gibt und das vielleicht auch nicht nur mit Nerdtum verbinden, sondern halt als so eine normale Methode, die man halt benutzt, um irgendwelche Ziele zu erreichen, vielleicht auch sehen können. Und was ich halt auch schön fände, wäre, wenn jetzt Leute, also die damit jetzt in Verbindung kommen, das über sowas wie die Therapie oder vielleicht auch über irgendwelche AGs oder sowas tun, dann hat man ja ein viel breiteres Spektrum an Menschen, die man überhaupt damit anspricht und die dann überhaupt was darüber wissen. Und wenn dann immer mal irgendwer dann doch das übernimmt, dann würde sich halt auch so eine Rollenspiel-Community natürlich viel stärker durchmischen, weil ich da ja jetzt Kinder habe, sitzen beiderlei Geschlechts und auch aus allen möglichen kulturellen Hintergründen, die vielleicht auch sonst nicht so einen Zugang dazu hätten und das da einfach mal kennenlernen können. Was sie jetzt damit machen, das werde ich vielleicht erfahren, wahrscheinlich eher nicht.
Darf ich fragen, wie alt die Kinder sind, die du da bei dir hast? Weil das ist ja jetzt auch noch immer so ein Ding. Normalerweise ist das ja die Serie irgendwie, sagen die Menschen ja immer, ist für vierjährige Mädchen und das gucken halt irgendwie mit 30er Kerle. Das Rollenspiel ist jetzt für, ich glaube, 10 plus oder so angelegt, aber ich bin der festen Überzeugung, man kann das halt auch schon deutlich früher spielen. Die Frage ist, würde mich interessieren, welches Alter die Kinder haben.
Ja, also die sind jünger als 10. Also die sind, die, mit denen ich das System jetzt spiele, die sind so 7 bis 9, 10 vielleicht. Die jünger sind, da habe ich jetzt eben so Nicht-Schurke gespielt, könnte auch Pony spielen. Und bei den größeren habe ich ein Fantasy-System jetzt so Beyond the Wall ein bisschen umgeändert. Da könnte ich auch Pony spielen. Da ist es allerdings so, dass die Jungs dermaßen pubertieren, dass sie das dann ablehnen im Moment. Das kann ich jetzt nicht machen.
Ja, gut. Ne? Aber
Das machen die nicht mit.
Aber du hast schon eine große Spanne. Das wäre jetzt ja interessant gewesen. Aber okay, so Nicht-Schurke ist übrigens auch total super. Funktioniert auch total toll.
Und wenn du dann mit diesen ganz kleinen Kindern spielst du dann quasi out of the box oder hast du spezielle Spielmaterialien? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass du größere Würfel verwendest, die sie jetzt nicht so leicht verschlucken können. Oder zum Beispiel, ich weiß es bei Power, Plüsch und Plunder, da hat man ja zum Beispiel als haptisches Element noch seine eigene Spielfigur, sein eigenes Kuscheltier in der Hand. Ist da irgendwas Spezielles oder out of the box einfach Charakterbogen und Stift?
Nee, gar nicht. Ich habe teils. Also ich orientiere mich meistens an Abenteuern, die halt da sind. Aber wie gesagt, ich baue ganz viele eigene Spiele ein und viele davon sind auch mit Material verbunden. Ich habe die letztens, wollten die sich in Dinosaurier verwandeln, die Kleinen. Dann habe ich ihnen einfach mal Knete mitgebracht. Hier, knete dir deinen Dinosaurier. Das ist jetzt für heute deine Spielfigur. Und es hat überraschend gut funktioniert. Ich habe auch so ein paar Minis für die gemacht. Und zwar habe ich die auf ihre Charakterbögen ihre Ponys malen lassen, die dann eingescannt und daraus diese Figürchen gemacht, dass das auch die sind, die sie gezeichnet hatten. Also, dass sie die eben auch schon mal haben. Und mit Würfeln, das finde ich bei Pony sowieso sehr gut. Das sind normal große Würfel, aber die haben für jede Sorte von Würfeln, also für das Regeltechnische, wenn man einen bestimmten Wert hat in einem Skill, dann benutzt man einen Würfel, der so viele Seiten hat, wie dieser Wert ist. Deshalb gibt es eben auch nur diese 4, 6, 8, 10 als Wert. Und dann benutzt man diesen Würfel dafür. Und der Würfel hat dann auch eine definierte Farbe, sodass die immer, wenn die mit einem Viererwürfel den roten Würfel nehmen. Und wenn die halt jetzt mit dem Achterwürfel, glaube ich, war das der gelbe oder so. Das ist für die Kleinen dann auch einfacher. Und dann habe ich für die ganz Kleinen tatsächlich das auch genommen, weil ich das eingängiger fand als das System von so Nicht-Schurke und die dann auch ihre Kästen, wo dieser Skill drin ist, in der Farbe anmalen lassen, damit die das hinbekommen. Weil die ganz Kleinen, die lernen teilweise ja noch die Farben. Das ist, also während die den Bogen anmalen und die Zahlen zuordnen und die Farben malen, das ist schon alles für die wirkliches Lernen, weil die das erst noch beherrschen müssen zum Teil. Und das erleichtert das ein bisschen, dass es eben bei den Ponywürfeln festgelegt ist. Aber kleiner, also sie sind genauso klein wie die normalen Würfel. Ich benutze aber tatsächlich auch oft Würfelschalen. Das ist auch ein Ziel für die zu lernen, dass sie immer in die Würfelschale würfeln. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele kleine Kinder irgendwie immer vom Tisch runterwürfeln. Wie viel Zeit dafür rausgehen, wie viel Zeit dafür draufgehen kann.
Das ist nicht nur auf Kinder speziell festgelegt.
Also meine haben das ja dann irgendwann drauf.
Ja, aber das kriegen auch Erwachsene ganz gut hin, immer vom Tisch runter zu würfeln. Ich bin gerade umgezogen, sieht man vielleicht im Hintergrund, wie viele Würfel wir unter dem Sofa gefunden haben von irgendwelchen Rollenspielrunden. Also.
Also schön, immer was Neues. Wieder. Ja.
Gehen alle in die große Würfelbox.
Du wolltest vorhin, glaube ich, noch irgendwas sagen, Patrick.
Das hat sich dann immer erledigt. Also das war immer relevant zu dem Zeitpunkt, aber es wurde dann beantwortet alles. Also das mit den farbkodierten Würfeln, das war ein guter Punkt. Das ist halt, aber sämtliche Sets, die man kriegt in irgendwelchen Boxen oder auch Würfelbox, also es gibt ja Würfelboxen, drei verschiedene, und auch in den großen Boxen, wo Würfel bei sind, die sind alle in demselben Farbschema. Das finde ich halt auch ziemlich gut.
Dann vielleicht so als letztes, als kleinen Rausschmeißer, habt ihr denn, muss nicht unbedingt bei Tales of Equestria sein, Tipps und Tricks für das Spiel mit Kindern?
Nicht zu lange.
Ja, auf jeden Fall.
Lieber kürzer als zu lang. Und wenn man merkt, dass die Kinder abschweifen geistig, Stopp machen. Also nicht einfach abbrechen, sondern irgendwie einen Ausschleichen machen oder einen Punkt finden, an dem man aufhören kann. Aber das Wichtigste ist, nicht zu lange spielen. Das ist das, was ich bei meinem Kind die Erfahrung gemacht habe.
Ja, und bei gerade auch bei den Kleineren öfters mal so ein Wechsel in der Art zu spielen reinbringen, also einen kleinen Methodenwechsel, eben durch mal was aktiv zu machen oder irgendwas zum Ausmalen zwischendurch zu haben. Dass es nicht immer nur Zuhören und Sprechen ist, das reicht nicht.
Und wichtig, Kind muss satt sein und nicht müde.
Dann danken wir euch ganz herzlich, dass ihr Zeit für uns hattet und ein bisschen erzählt habt vom Rollenspiel mit Kindern und speziell Tales of Equestria und uns eingeführt habt in die Welt von My Little Pony. Ich glaube, auch bei Lea war es auch so, dass es für uns eine ganz unbekannte Welt war.
Total. Also ich habe noch keine einzige, ich kenne keine einzige Folge von My Little Pony, muss ich zu meiner Schande
gestehen. Solltest du nachholen.
Muss ich wohl nachholen, ja. Hilft nichts.
Dann vielen Dank und wir hören uns vielleicht irgendwann mal wieder.
Danke euch auch.
Bestimmt.
Macht's gut, danke euch.
Weil ich weiß, die haben doch ganz schön sich 1, 2, 3. Die haben schon sehr gute Choreografie. 1, 2, 3. Outtakes wieder.